Professor Nicola Scopinaro ist einer der bekanntesten bariatrischen Chirurgen aus Italien. Und er sagt, dass in seinen 25 Jahren, in denen er bariatrische Chirurgie macht, quasi alle Patienten berichten, dass sie ständig Gewicht zunehmen. Aber kein einziger der Patienten sagt ihm, dass er ständig mehr isst. Und da kann man sich die Frage stellen, warum ist das so? Lügen uns all diese Patienten an? Und das glaube ich nicht, wenngleich auch in meinem eigenen Erfahrungsbereich, ich mache jetzt circa 15 Jahre bariatrische Chirurgie, auch alle Patienten zu mir kommen und sagen, sie nehmen ständig Gewicht zu. Aber keiner sagt, dass er jeden Tag mehr isst als am Tag zuvor. Daraus kann man, glaube ich, zwei Dinge ableiten. Erstens, der Körper ist offenbar ganz gut in der Lage, Gewicht zuzunehmen, obwohl wir immer gleich viel essen. Zweitens, es ist scheinbar schwierig, ab einem gewissen Gewicht es selber zu schaffen, dauerhaft wieder Gewicht zu reduzieren. Ich möchte Ihnen ein paar Gedanken aus chirurgischer Sicht dazu mitteilen und versuchen, diese Fragen kurz zu beantworten, nämlich, wer ist der ideale Kandidat, den wir operieren sollten? Warum sollten wir den Patienten operieren? Wann ist der richtige Zeitpunkt, einem Patienten eine Operation anzuraten? Wie viel kostet das Ganze, was wir machen? Letztlich auch, wie wird die Operation gemacht? Was passiert dann mit dem Patienten? Wie geht es danach weiter? Und wenn wir uns eine Entwicklung, und das haben Sie vorhin auch schon ein paar Mal gesehen, aber es gefällt mir sehr gut, weil es so farblich hinterlegt ist, in den Vereinigten Staaten anschauen und sehen, wie sich in den letzten Jahren der Anteil an Patienten entwickelt hat, die einen Body Mass Index von über 30 haben, also erwachsene Patienten in den Vereinigten Staaten mit einem Body Mass von über 30, hier dunkelrot markiert, dann waren das dann bis 2009, sind es mittlerweile doch einige Bundesstaaten und heute gibt es keinen einzigen Bundesstaat in den Vereinigten Staaten mehr, in dem nicht zumindest ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung einen Body Mass Index von über 30 hat. Da gibt es ein paar andere dramatische Zahlen noch dazu. In Österreich der 30% BMI über 25, 10% BMI über 40 Kilogramm. Etwa 50% der österreichischen Männer und ein Drittel der Frauen sind übergewichtig. Jeder zehnte Österreicher ist adipös und das Ganze steigt an, ist also wirklich ein dramatisches Problem. Umso wichtiger sind solche Veranstaltungen. Welche dieser Patienten sind jetzt geeignet für einen chirurgischen Eingriff? Könnte man plakativ sagen, das sind jene Patienten, die einerseits ein krankhaftes Übergewicht haben, Body Mass Index über 40 Milligramm. Kilogramm pro Quadratmeter oder jene Patienten, die einen Body Mass Index von zwischen 35 und 40 haben, wenn sie gleichzeitig gewichtsassoziierte Komorbiditäten haben, wie Diabetes, Hypertonie, Gicht und so weiter. Und tatsächlich halten wir uns auch an diese Kriterien, wenngleich sie unglücklich sind für uns alle, für den Patienten und auch für uns Chirurgen. Der Hermann Mayer in seiner besten Sportlerzeit wahrscheinlich einen Body Mass Index von um die 40 gehabt und keiner von uns hätte jemals daran gedacht, ihn tatsächlich einer bariatrischen Operation zu unterziehen. Warum operieren wir? Weil das Übergewicht krank macht ab einem gewissen Zeitpunkt. Und das sind so ein paar Risikoverhältnisse. Patienten mit einem Body Mass Index von 40 verglichen mit jemandem, der normalgewichtig ist, hat etwa ein bis zweimal so großes Risiko, Reflux zu haben, Anästhesierisiko steigt, etwa zwei bis fünfmal das Risiko erhöht, an einer Hypertonie zu leiden oder Gallensteine zu haben und etwa fünfmal so großes Risiko, Diabetiker zu sein, Schlafapnoe, intrazerebraler Hochdruck. Das Übergewicht, und das wird in der Bevölkerung leider aus meiner Sicht immer noch unterbewertet, ist ein viel größerer Risikofaktor als viele andere Dinge, wie etwa Rauchen oder Alkohol. Wenn Sie hier sehen, wie groß das Risiko des Übergewichts etwa ist im Vergleich zu jemandem, der raucht, dann sehen Sie, dass das Übergewicht doch ein deutlich höheres Risiko mit sich bringt. Jetzt gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die versuchen zu beweisen, dass die chirurgische Therapie der konservativen Therapie beim krankhaft adipösen Patienten überlegen ist. Eine große Kohorte ist die sogenannte SOS-Studie, Swedish Obesity Subject Group, in der in einem multizentrischen Versuch, also über viele Krankenhäuser, im Langzeitverlauf prospektiv randomisiert einige Untersuchungen durchgeführt worden sind. Und dazu gibt es auch eine Reihe von Publikationen, ein paar wenige davon habe ich Ihnen hier abgebildet, weil ich zeigen möchte, dass auf der einen Seite der Gewichtsverlust, den wir durch einen bariatrischen Eingriff erzielen können, die Lebensqualität des Patienten verbessert. Hier oben etwa über einen Zeitraum von 10 Jahren, minus 10% des Gewichtes, führt zu einer besseren Lebensqualität. Und andererseits auch eine Reihe von Komorbiditäten, nämlich Diabetes, Hyperuricämie, Bluthochdruck, durch einen bariatrischen Eingriff verringert werden im Langzeitverlauf und relativ unabhängig davon, welchen Eingriff wir machen. Da gibt es schon spezifische Kriterien, aber im Prinzip führt, wie man es hier sehen kann, jeder bariatrische Eingriff im Langzeitverlauf zu einem Gewichtsverlust verglichen mit der Kontrollgruppe, die hier konservativ behandelt worden ist und damit auch zu einer Verringerung der Komorbiditäten für den Patienten. Krankhaftes Übergewicht erhöht aber nicht nur die Morbidität, sondern auch die Mortalität. Und da gibt es eine sehr interessante Untersuchung aus Großbritannien, in der über 100.000 junge Frauen untersucht worden sind. Und zwar waren das Frauen, die zu einer Führerscheinprüfung gekommen sind. Und die sind dann im Langzeitverlauf beobachtet worden. Sie waren im Alter zwischen 33 und 55, wurden über 24 Jahre beobachtet. Und was man daraus sehen kann, ist, dass in dieser Patientenkohorte das Übergewicht der einzige unabhängige Risikofaktor war für die Patienten dann quasi in dem Beobachtungszeitraum an unterschiedlichen Erkrankungen zu versterben. Also Übergewicht ist der einzige unabhängige Risikofaktor in dieser Kohorte gewesen. Wenn man jetzt konservativ behandelte Patienten mit operativ behandelten Patienten vergleicht und das Ganze über einen Zeitraum hier von 16 Jahren, dann kann man sehen, dass die kumulative Mortalität über diesen Beobachtungszeitraum bei den chirurgischen Patienten statistisch signifikant niedriger ist als in der konservativen Gruppe. Das waren immerhin jeweils etwa 2000 Patienten in beiden Armen, auch aus dieser SOS-Studie heraus untersucht. Und daraus kann man sich ein bisschen überlegen, dass theoretisch, wenn wir einem Patienten verweigern, eine Therapie anzubieten, die dauerhaft auch eine Gewichtsreduktion mit sich bringt, in dieser Schere hier entlang verfolgen und er im schlimmsten Fall ein höheres Risiko hat, an der Erkrankung zu ersterben, sofern er nicht suffizient therapiert worden ist. Was kostet das Ganze, was wir hier machen? Und jeder von Ihnen, der Kostenrechnungen oder Kostenträgerrechnungen im Krankenhaus macht, weiß, wie schwierig das Ganze ist und auf was für unterschiedliche Arten und Weisen wir das berechnen können. Und es gibt eine Reihe von Vergleichsstudien, die letztlich allesamt beweisen, dass im Langzeitverlauf jener Patient, der dauerhaft Gewicht verliert durch einen bariatrischen Eingriff für das Gesundheitswesen, kostengünstiger ist. Am Anfang nicht, denn der bariatrische Eingriff ist kostenintensiv, weil wir eine Reihe von Einmalinstrumenten verbrauchen, der Patient teilweise Intensivstationen durchmachen muss, Krankenhausaufenthalt, Nachbetreuung. Das kostet am Anfang relativ viel. In dieser Untersuchung ist dieser Break-Even-Punkt, in dem beide Therapieformen, nämlich konservative und chirurgische Therapie, gleich sind, nach etwa 3,5 Jahren erreicht. Und anschließend ist der bariatrische Eingriff für den Patienten, damit auch für das Gesundheitssystem, kostengünstig, weil die Komorbiditäten in erster Linie wegfallen. So, wir können jetzt eine Reihe von unterschiedlichen Eingriffen einem Patienten anbieten und den Magen in allen Himmelsrichtungen durchtrennen. Im Wesentlichen gibt es zwei Mechanismen, bei denen wir angreifen können. Wir können auf der einen Seite eine sogenannte Restriktion bewirken. Das heißt, in irgendeiner Form eine Magenverkleinerung durchführen, sodass der Patient weniger Kalorien einnehmen kann. Ganz einfach, weil das Reservoir nicht mehr vorhanden ist. Und auf der anderen Seite gibt es eine sogenannte malabsorptive Komponente. Im Extremfall, unabhängig davon, wie viel ein Patient Kalorien einnimmt, nur ein gewisser Anteil dieser Kalorien wird im Verdauungstrakt resorbiert. Die meisten Eingriffe, die wir derzeit durchführen, ich würde sogar behaupten, alle Eingriffe, die wir derzeit durchführen, haben einen Effekt auf beide Mechanismen. Weil, ganz egal was wir machen, es zu hormonellen Veränderungen im Körper kommt. Die Methoden, die ich Ihnen hier aufgelistet habe, sind die häufigsten fünf Methoden, die in den letzten 40 bis 50 Jahren angewandt worden sind. Ganz links das sogenannte verstellbare Magenband, bei dem ein Ring um den Mageneingang gelegt wird, der dann über eine Kapsel, die unter der Haut platziert wird, adjustiert werden kann. Man kann dadurch den Durchmesser verändern und im Verlauf quasi dem Patienten helfen, eine dauerhafte Restriktion zu erzielen. Die sogenannte Sleeve-Gastrektomie, aus dem Englischen der Ärmel, sehen Sie dann hier an zweiter Stelle, bei der wird einfach die große Kurvatur des Magens entfernt. Es entsteht dadurch hier ein Schlauchmagen und damit ein kleineres Reservoir für den Patienten. Die häufigste durchgeführte Operationsmethode ist das sogenannte Magen-Bypass, Ru-Y-Magen-Bypass, bei dem das Essen um den Magen herum geht. Wir bilden einen kleinen Vormagen hier oben und machen eine neue Verbindung zum oberen Jejunalabschnitt und leiten dann in einer sogenannten Fußpunktanastomose, deshalb Ru-Y, Pankreas- und Gallesäfte, wieder zum Verdauungstrakt. Dadurch entsteht einerseits eine Restriktion hier oben, andererseits auch eine Malabsorption in gewisser Hinsicht, weil im ersten Anteil des Verdauungstraktes hier keine Verdauungshäfte zur Mahlzeit dazukommen. Extremere Formen, extremere malabsorptive Verfahren wären diese biliopankreatische Diversion. Die gibt es auf der einen Seite eben nach dem benannten Chirurgen Scopinaro, andererseits aber auch ist die sogenannte Duodenal Switch-Operation, bei der hier große Teile des Verdauungstraktes von der Nahrungspassage ausgeschalten werden und wir dadurch eine doch beträchtliche malabsorptive Komponente entwickeln können. Dann gibt es noch Verfahren wie etwa intragastrischer Ballon. Vorübergehend können wir mit diesen Methoden in endoskopischer Technik einen Gewichtsverlust für den Patienten erzielen. Warum gibt es so viele Methoden? Weil es keine Methode gibt, die hundertprozentigen Erfolg für den Patienten mit sich bringt. Und aus diesem Grund sind in den letzten Jahren noch eine Reihe anderer Operationsmethoden entwickelt worden, die derzeit versucht werden zu etablieren, etwa Gastric Plication, was ähnlich ist wie Sleeve-Gastrektomie, aber ohne dass man den Teil des Magens entfernt, sogenannter Banded Bypass, bei dem wir zusätzlich zur Magen-Bypass-Operation ein Magenband einsetzen, Mini-Gastric Bypass ohne Fußpunktanastomose, Aspire ist vielleicht noch ein System, das in Österreich noch nicht so sehr etabliert ist. Das ist vereinfacht gesagt eine Art PEG-Sonde, über die Patienten dann alles, was sie gegessen haben, wieder herausspülen können. Eine Methode, die einen guten Gewichtsverlust mit sich bringt, aber sonst dafür teilweise umstritten ist. Dann hat es etwa vor 5 bis 10 Jahren Entwicklungen gegeben durch elektrische Stimulation, wie Magenschrittmacher, dem Patienten ein gewisses Sättigungsgefühl mitzugeben, um damit Gewicht zu verlieren. Alle diese Methoden, die wir anbieten können, können eine Reihe von Komplikationen mit sich bringen. Es ist auch ganz wichtig, dass jeder Patient das weiß. Die Methode ist nicht hundertprozentig. Es können Komplikationen entstehen, die einfacherer Art und Weise sein können, wie etwa bei Magenband, Portkomplikationen, Leckagen im Bereich des Systems. Die können dann schon gravierender werden, je größer die Operation ist, die wir anwenden, etwa Stenosen im Verdauungstrakt, Klammernahtinsuffizienzen, Reflux bei der Sleeve-Gastrektomie. Letztlich die Anastomoseninsuffizienz, das heißt das Nicht-Abheilen der Verbindung zwischen Magen und Darm, innere Hernien, Bauchwandhernien. Und deshalb etabliert sich in den letzten Jahren immer mehr, dass diese Art von Operationen nur an gewissen Krankenhäusern durchgeführt werden sollen und letztlich auch werden dürfen. Dazu gibt es auf der einen Seite in Österreich eine mittlerweile leider schon etwas überalterte Leitlinie der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgische, für Adipositas-Chirurgie, die eben besagt, was so ein Adipositas-Zentrum alles vorhalten sollte. Es ist hier noch relativ einfach dargestellt. Die deutschen Kollegen sind uns da schon ein bisschen voraus und haben Zertifizierungssysteme für Adipositas-Zentren, die eben Qualifikationsmerkmale für Ärzte voraussehen, ein Leiter, der auch eine viszeralchirurgische Ausbildung haben muss, 5 Jahre Tätigkeit in diesem Bereich mit sich bringen muss, mindestens 100 Eingriffe durchgeführt hat. Das Ganze muss eine Abteilungsorganisation im Rücken haben, eine Intensivstation mit entsprechender Ausstattung auch auf den allgemeinen Stationen, gewisse Mindesteingriffsfallen, Qualitätssicherung, Fortbildung, Forschung und so weiter. Bei uns im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien ist es so circa so zusammengesetzt und das ist auch das Wichtigste, das ich Ihnen mitgeben möchte, dass die Adipositas-Chirurgie nicht eine chirurgische Therapie ist, etwa wie bei einem Patienten, der ein Gallensteinleiden hat, den man dann zum Chirurgen schickt und dann wird er operiert und damit ist die Erkrankung behoben, sondern dass das Ganze tatsächlich ein sehr interdisziplinäres Behandlungsspektrum ist, bei dem sich Stoffwechselexperten, Diätologinnen, Psychologinnen, Internisten, Psychiater, Psychosomatik hier damit beschäftigt. Ganz rezent ist bei uns im Krankenhaus eine sogenannte Coping School für solche Patienten eingerichtet worden. Wir haben auch die Selbsthilfegruppe Adipositas bei uns mit an Bord und eine entsprechende Nachbetreuung für die Patienten etabliert, weil man weiß, dass die Patienten nach chirurgischen Eingriffen, die auch gut nachgesorgt werden, das beste Outcome haben. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus